Jetzt haben wir hier einen SSK, einen Linkslenker, der sich in der Auslieferungsvariante befindet, so wie er 1929 nach Paris ausgeliefert ist. Das war also ein französischer Rennfahrer, der dieses Fahrzeug geordert hat. Und zu diesem Auto gibt es auch insgesamt dokumentierte Geschichte, denn dieses Fahrzeug hat den Weg dann genommen Richtung Monaco. Er wurde in Monaco einige Jahre später wirklich als Pfand hinterlegt am Spieltisch, wurde nie eingelöst und ist dann irgendwo auf dem Schrottplatz gelandet in England und wurde dann von einer österreichischen Erbengemeinschaft entdeckt, gekauft und über weitere Jahrzehnte eben festgehalten.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Und ich bin Carsten Arndt. Danke, dass ihr wieder am Start seid. Und heute kommen Fans von alten Autos, aber auch von Krimifällen voll auf ihre Kosten. Mein Gast ist Thomas Rosier und er war bis zum Verkauf seiner Firma nicht nur einer der größten Mercedes-Händler des Landes. Er hat mit Classic Sterne in Oldenburg auch ein ganz besonderes Mekka für Liebhaber historischer Wagen mit dem Stern geschaffen. Ich rede mit ihm aber nicht nur über die Schwierigkeiten beim Erhalt heutiger Youngtimer, die mit ihrer Elektronik irgendwann historisch werden sollen, sondern es gibt noch zwei absolute Highlights im Sammlerleben von Thomas Rosier, eins positiv, eins negativ. Fangen wir mit dem Positiven an. Kennt ihr das? Ihr fahrt irgendwo mit, dürft einmal kurz selbst ins Lenkrad greifen und seid infiziert und müsst dieses Auto haben. So ist es Thomas Rosier gegangen. Mit einem von 33 echten Mercedes SSK. Könnt ihr euch das vorstellen? Darüber und über den Wiederaufbau dieses Einzelstücks müssen wir natürlich reden. Und dann hat ein Fall weltweit Schlagzeilen gemacht, von dem ihr sicher auch schon mal gehört habt. Ihm ist nämlich sein SL-Flügeltürer geklaut worden. Warum das Einzelstück nicht nur wegen der Sidepipes so einzigartig für ihn war, erzählt er hier. Ich muss sagen, ich war beim nochmaligen Anhören fast noch mehr gefesselt als bei der Aufnahme selbst. Und ich bin mir sicher, auch ihr werdet diese Folge nicht einfach zwischendurch abschalten können, um irgendwann mal weiterzuhören. Viel Spaß mit einem leidenschaftlichen Autohändler, Liebhaber und Sammler. Viel Spaß mit Thomas Rosier.
Ich komme aus einer Automobilhandelsfamilie, im besten oder schlechtesten Sinne. Mein Großvater hat vor 93 Jahren, 1927, als 21-jähriger, junger, aufstrebender Kaufmann, hat er das Unternehmen Auto Rosier gegründet. Ne? Hat mit einem Taxi angefangen und einer Tankstelle und hat das dann, entwickelt, kontinuierlich entwickelt. Hat 1936 den Vertrag mit Mercedes-Benz geschlossen, Mercedes-Benz-Vertretung im Sauerland, in Menden. Und war nicht nur fleißig als Kaufmann, sondern hat auch 5 Kinder in die Welt gesetzt und 4 Jungs. Und die 4 Jungs in der zweiten Generation haben dann das Unternehmen im Sauerland, Menden, Arnsberg und umzu ausgebaut. Mit Mercedes-Benz, dann Audi und Volkswagen und später kam dann noch mal Datsun, ne, als das noch Datsun hieß, kam Datsun dazu. Und mein Vater war so ein bisschen der Leithammel in der ganzen Geschichte und hat viele tolle Dinge in jungen Jahren. Die doch recht bahnbrechend für die Automobilhandelsszene waren. Hat also 1972 einen großen Gebrauchtwagenhandel gemacht. Das gab es damals nicht. Damals wurden Mercedes gekauft. Am besten musste man 2 oder 3 Aufträge unterschreiben, damit man auch in den Folgejahren zu seinem Mercedes überhaupt kam. Ne? Das war ja eine Zeit, wo man nicht über Nachlässe oder irgendetwas gesprochen hat, sondern man war froh, Mercedes zugeteilt bekommen. Ja, das war dann leider vorbei, als meine Brüder und ich, wir sind dann die dritte Generation, wir sind so 89, 90, auch eine sehr spannende Zeit in Deutschland, ne, mit Mauerfall und dergleichen. Ja, da sind wir eingetreten. Ich hatte das Glück, in Amerika studieren zu dürfen. Habe dort einige Jahre an der Westküste in San Francisco gelebt. Habe mich da eben mit klassischen Autos schon beschäftigen müssen, weil ich ja Geld brauchte, um das Studium für mich und auch meine immer noch und heutige Frau Barbara zu finanzieren. Ne? Habe ich dann europäische Autos in Kalifornien gejagt und habe die über den Teich zurück nach Deutschland gebracht, vermarktet. Und das war so mein, das war so mein Beginn in die Unternehmerschaft und eben auch der Beginn, ne, mit den klassischen Automobilen.
Da war das noch gar nicht so angesagt, oder? Aus Amerika Autos zu reimportieren.
Ja, das würde ich gerne für mich natürlich in Anspruch nehmen, aber erfunden habe ich das natürlich nicht.
Aber so wie jetzt, das ist, der Markt ist ja jetzt leer gekauft eigentlich.
Ja, kann man sagen. Also man staunt immer, dass immer noch viele Autos den Weg über den Deich finden. Über die Jahrzehnte sind die natürlich auch hin und her gegangen, aber ich sag mal, sehr, sehr viele Fahrzeuge und gerade die, mit denen ich mich beschäftigt habe, das waren ja damals keine so sehr hochpreisigen. Unser Hauptprodukt waren 124er Spider, ne, die also in rauen Mengen in Kalifornien verkauft wurden und die dann eben zurück nach Europa gegangen sind, ne,
weil sie rostfrei
und all diese Dinge.
Achso, weil die
ja, das war recht lukrativ. Das waren Fahrzeuge, die wir drüben, ich sag mal, in einer Range von 2.000 bis 6.000 Dollar eingekauft haben und in Deutschland gab es aber eben auch schon 20.000 und auch 30.000 D-Mark. Also das war eine ganz ordentliche Geschichte. Und das war so mein Start in die ganze Thematik. Und nach dem Studium bin ich dann 90 hier nach Oldenburg, wo wir dann eine weitere Mercedes-Benz-Vertretung gekauft haben, eben fernab der ursprünglichen Heimat, sprich Sauerland, Menden, und haben hier in Oldenburg die Gelegenheit gehabt, eine Mercedes-Vertretung zu kaufen, die ich dann ja mehr oder minder erfolgreich über die nächsten 25 Jahre mitentwickelt habe und die ich dann vor 5 Jahren heute eben verkauft habe. Und der Klassikbereich, um das rund zu machen, der hat mich eben über die Jahrzehnte seit 1990 nie losgelassen. Und nachdem wir die überwiegenden Hausaufgaben für die Mercedes-Produkte waren, habe ich vor 20 Jahren eben auch die Klassikabteilung im Mercedes-Haus so als Spin-off etabliert und behutsam weiterentwickelt. Und den Teil habe ich eben nicht mitverkauft vor jetzt ziemlich genau 5 Jahren, sondern habe diesen Teil in diesem schönen Betrieb, den du heute ja hier zum ersten Mal besucht hast in Oldenburg, überführt und den haben wir ausgebaut und versuchen heute hier die Klassiksterne in die Welt zu tragen.
Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Und das vom ganzen, wie man so neudeutsch sagt, von der ganzen CI her sieht das sehr noch nach Mercedes aus. Das ist offiziell auch Mercedes oder also von Mercedes so unterstützt oder gibt es da so eine Klassiksparte, die von Mercedes so lizenziert ist oder wie man das immer nennen mag? Also das ist weit weg vom Fähnchenhändler, wollen wir so sagen. Und Kies habe ich auch nicht gesehen.
Ja, das ist richtig. Also ich habe, wie gesagt, den Neuwagen-Teil mit LKW-Transporter, PKW, rauf, runter, also die komplette Facette, damals verkauft. Und mein Ursprungsgedanke war, weil wir ja auch ein Gütesiegel, wie man so will, oder Mercedes versucht, ein Gütesiegel im Klassikbereich aufzubauen, sogenannten Klassikpartner. Mhm. Da sind wir, ich sag mal, Mitglied der ersten Stunde.
Ja.
Und ich habe viele, ich glaube 18 Jahre im Vertreterausschuss gesessen, habe die Interessen der Mercedes-Benz-Vertreter in Deutschland gegenüber Mercedes vertreten, in Berlin, in Stuttgart, wo auch immer die waren. Und mein Ursprungsgedanke war, erstens das nicht aufzugeben, also den Stern nicht aufzugeben, weil der natürlich unabhängig von, ich sag mal, einem Auf und Ab, was es ja überall gibt, eine ganz besondere Wertstellung und eine Wertstellung auf der ganzen Welt genießt. Das wollten wir nicht aufgeben. Mhm. Und mein Wunsch war natürlich, diese Autorisierung, die man ja benötigt, um ein Vertreter von Mercedes zu sein, auf den Klassikbereich zu beschränken. Mhm. Aber das war nicht möglich und insofern haben wir nach reiflicher Überlegung in den Anführungsstrichen sauren Apfel gebissen und haben gesagt, wir erhalten die Standards, die benötigt werden, um den Stern eben auch weiterhin für die klassische Linie aufrechtzuerhalten. Und das ist sehr aufwendig. Das heißt, wir müssen heute auch hier in Oldenburg, wo wir uns zu ja, fast 100% eben auf Klassik beschränken, müssen wir aber das komplette Leistungsspektrum für einen autorisierten Mercedes-Benz-Servicebetrieb erhalten.
Also ihr müsst auch die neuen Plastikbuden noch beservicen.
Wir sind zumindest in der Lage,
das die hochwertigen neuen Autos, meine ich natürlich. Ja. Okay. Ja. Das glaube ich, dass das aufwendig ist, allein mit den ganzen Nachschulungen und die ganze Elektronik, genau, die da inzwischen.
Genau, also das ist in der Tat ein schwieriges Unterfangen, weil es ja schwierig genug ist, ja, oder die Herausforderung für mich als Klassikpartner ja darin besteht, die alten Techniken aufrechtzuerhalten, also die alten Techniken nicht nur aufrechtzuerhalten, also in der Form, dass sie eben auch weiterhin funktionieren. Und da ist es natürlich sehr schwierig, wenn man darüber nachdenkt, dass wir sind hier so mit gut 20 Mitarbeitern im Reparaturservice und Restaurationsbereich, dass wir die natürlich auch auf die modernste Technik schulen müssen, um die Standards zu erfüllen, wo ich immer sage, es wäre doch eigentlich sinnvoller, ja, an alten Techniken das Know-how zu vertiefen, weiterzugeben. Denn das ist ja eine der größten Herausforderungen heute, dass wir auch Nachwuchs auf diese Reise bringen, ja, auf die Kenntnisreise. Wo nicht ausgetauscht wird, sondern wo eben repariert wird. Und wo ich sage, es ist doch sinnvoll, Vergaser oder Einspritzpumpen aus den 50er, 60er und 70er Jahren aufrechtzuerhalten. Aber jetzt wiederhole ich mich, das ist der Lauf der Dinge, denn wir können für uns hier in Anspruch nehmen, ich sag mal, wir sind weltweit der einzige autorisierte, zertifizierte Mercedes-Benz-Partner, der sich ausschließlich um Klassik kümmert. Und das ist ein teures Premium, aber wir wollen uns das erhalten, weil nochmal, unter dem Stern hast du natürlich einen Reputationsgewinn oder kannst diesen eben auch, so meinen wir zumindest, gut für uns nutzen.
Wie viel müssten wir ausgeben im Jahr an Schulungen, um auf die neuen Autos zu schulen? Kann man das sagen?
Das ist ein Thema, das verdränge ich eher. Ich sage mal, das ist unser Marketing-Expense. Ja.
Okay, ich finde das nämlich interessant, dass du sagst, dass man lieber auf die alten Autos weiter schulen sollte.
Ja.
Und jetzt, wo du das ganze Spektrum miterlebt hast, Neuwagen, wenn du jetzt, dann siehst du ja dementsprechend auch neue Autos bei dir vielleicht hin und wieder mal auf dem Hof rollen. Wenn du überlegst, die werden irgendwann mal Youngtimer. Könnt ihr das noch leisten? In 30, 40 Jahren kann man die Autos, glaubst du, noch so servicen? Oder lohnt sich da Restaurationen? Weil das ist immer ein Thema, was ich höre, was, glaube ich, in den 90ern mal gekippt ist, oder vielleicht die 2000er, Anfang 2000er, dass man sagt, die Autos sind so voll mit Clipsen und mit Elektronik und mit Kabeln und irgendwas. Wenn man die einmal komplett frame-off restaurieren will, wird es sich nur bei ganz wenigen Autos lohnen. Wie siehst du das?
Ja, es ist ein sehr, sehr relevanter und sehr guter Punkt. Also ich habe, sagen wir so, in dem ganzen Klassik- und Oldtimer-Geschäft gibt es ja, ich sag mal, die Grundüberzeugung, dass, und deswegen haben wir unser Unternehmen ja auch Klassik-Sterne genannt, die wir nicht jetzt auf eine Baureihe oder auf Baureihen mit einer zeitlichen Begrenzung reduzieren, sondern ein Klassikstern kann auch ein modernes Auto sein von Mercedes-Benz. als Beispiel ein SLS Black Series, ja, der in einer Stückzahl von 406 Autos gefertigt wurde. Auch das ist ein Klassikstern, weil er eine Bedeutsamkeit innerhalb einer Baureihe hat. Und natürlich glaube ich, dass dieses Auto auch in 30 Jahren eine fantastische Wertdarstellung und Faszination auslösen wird. Aber die meisten Fahrzeuge, mit denen wir uns beschäftigen, gingen immer so bis, ich sag mal, Anfang der 70er Jahre. Mhm. Und das sind eben überwiegend Fahrzeuge, wo ja, jeder Enthusiast runterbeten kann, wie viel davon gebaut worden sind. Ja. Also 1400 Flügeltürer oder 1858 Roadster, 49, 300 SC, Cabriolet. Ah, ja, also da sind alle ganz, ganz firm. Und richtig ist, dass im Laufe der Zeit natürlich die Stückzahlen gewaltig gewachsen sind. Wenn wir uns vorstellen, ne, von der Pagode sind dann schon über 50.000 Autos vom R107, sind dann schon 250.000 Autos gebaut worden. Und wenn ich die Coupés dazu nehme, eben auch entsprechend mehr. Und diese Fahrzeuge erleben dennoch eine unglaubliche Renaissance. Das hat damit zu tun, dass so wie wir beiden, schätze ich mal, eben aus Jahrgängen kommen, die für die diese Fahrzeuge zunehmend interessant sind. Ne? Denken wir mal an den E500, vorhin gesprochen, das war eine Sensation. Ne? Das ist dann Baujahr 90, ne? Werden heute schon mit historischen Kennzeichen
jetzt versehen. Neu, ja. Ja. Und die ganze Geschichte bei Porsche gebaut auf 59.
Ebenso, und das sind Stückzahlen, die sind groß, aber die Fahrzeuge sind rar, weil sie natürlich anders eingesetzt wurden oder gute Exemplare erreichen da doch hohe Wertsteigerungen, weil da einfach viele Dinge zusammenkommen. Ne? Also wir, die Babyboomer, sage ich mal, die 64er und die 60er Jahre, haben natürlich einen besonderen Bezug. Und so, denke ich, wird es auch in Zukunft immer Generationen geben, die Fahrzeuge aus ihrer Jugend mit besonderen Erlebnissen verbinden und deswegen diese Fahrzeuge auch weiterhin interessant sind. Ein Riesenthema oder ein Riesenproblem ist, was du eben auch angesprochen hast, was ich auch nur bestätigen kann, hat natürlich zum einen mit Elektronik zu tun und es hat aber auch damit zu tun, dass wir ja eine Typenvielfalt und eine Variantenvielfalt und eine Motorenvielfalt über die letzten Jahrzehnte erlebt haben, wo sich die Frage stellt, wer kann das noch ableisten? Daimler-Benz, Mercedes-Benz, Mercedes hat ja zum Thema Ersatzteile klare Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden. Und da gibt es zum Beispiel Dinge aus der Vergangenheit, die dann hießen, also 15 Jahre musst du das Ersatzteilportfolio vorhalten. Und das war natürlich früher relativ einfach, aber wenn wir jetzt mal in so einen Bereich wie 124er gehen, 124 Cabriolet, ne, als das Auto so um, meine ich, 90, 91 vorgestellt wurde, war das ja erstmal eine Sensation, endlich mal wieder ein viersitziges Cabriolet von Mercedes-Benz. Und dann sind aber so viele Varianten mit Designio und mit, ach, ich weiß nicht was alles, Vogel, Augen, Ahorn, Holz und also die exotischen Dinge, wo man einfach sagt, wer soll, also in diesem Falle, wie soll der Hersteller über diese vielen Varianten und Ausstattungsmöglichkeiten die Ersatzteilversorgung überhaupt wirklich vorhalten. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, ja, die Mengen, die da gebaut worden sind und dann überlegt, ja, also von manchen Dingen sind, ich sag mal, wenige Exemplare entstanden oder wenige hundert Exemplare. Und für all die musst du die als Hersteller, die Ersatzteile vorhalten. Dann fragt man sich, wo soll das überhaupt passieren?
Ja.
In welchen Hallen soll das alles vorgehalten werden? Und das ist durchaus ein riesen Thema, nebst der Tatsache, dass zum Beispiel für ein relatives Massenprodukt, wenn wir hier über Oldtimer und Youngtimer sprechen, wie den R107, die Teileversorgung so extrem teuer ist, dass wenn man heute über die Restauration eines R107 nachdenkt, da eben auch schon im deutlich sechsstelligen Bereich investieren muss, um ein solches Fahrzeug wirklich up-to-date zu bekommen.
Für die Nicht-Mercedes-Kenner, R107 ist der SL.
Bobby Ewing, sag ich mal.
Ja, genau.
Der Jonathan Hart.
Also ein Mercedes SL Nachfolger. Ich wüsste gar nicht.
Von 72 bis 89 gebaut.
Genau. Ja, Wahnsinn, oder? Wie lange der gebaut wurde. Aber natürlich auch in vielen Varianten mit Chrom, sehr viel Chrom angefangen und Holz im Innenraum. Und der hat also tatsächlich innerhalb einer Baureihe die Kunststoffwerdung miterlebt. Ne? So, das finde ich mal ganz interessant, wenn man die sieht. Aber auch da bei dem Auto liest man ja immer, wenn man den aus Amerika importiert und dann sagt, ach komm, Scheinwerfer und Rücklichter, das mache ich günstig.
Ja, das
staunt man, was ein Scheinwerfer kostet.
Und das, ob man die überhaupt bekommt. Ne?
Ja.
Wie beim E500. Also versucht mal heute beim E500 Scheinwerfer zu bekommen.
Ist das Problem?
Gibt es für die beiden Frontscheinwerfer, reden wir da schon mal irgendwo, wenn man sie überhaupt bekommt, über 5.000 Euro. Für zwei Scheibenwerfer, ja.
Weil die Nebelscheinwerfer unten in der Schürze sind. Ne? Das ist ein bisschen anders.
Ja, das ist ja unabhängig davon. Aber einfach die Hauptunit.
Ja, aber die sind auch beim 124er sind die günstiger, oder? Für den 124er?
Ja, für den normalen, klar.
Eben, das meine ich. Beim E500 sind die ein bisschen anders, wegen Fernlicht oben. Ne?
Ja.
Okay, krass. Ich habe nämlich bei dem, den ich mal hatte, musste ich von der elektrischen Sitzverstellung diesen kleinen Nupsi für die Kopfstütze, die war abgefallen. Da bin ich zum Mercedes und gesagt, hier das Ding. Und gesagt, ja, okay, können Sie morgen abholen, 1,32 Euro. Kam in so einer kleinen Tüte, habe mich gefreut.
Ja, das ist gut. Das ist dann aber günstig. Aber wenn man einen Türmechanismus für einen 107er versucht zu bekommen und viele andere Teile, ist das schon sehr, sehr teuer. Ja?
Okay.
Also ein 107er von US auf Deutsch zu machen, wenn man das mit Originalteilen macht, also für Stoßstangen, Scheinwerfer und entsprechende, bist du also mit 10.000 Euro dabei.
So, also da muss man genau gucken, wenn man sich so ein Ding importiert, um hier TÜV zu bekommen, muss man einige Sachen machen. Ne?
Also auch nee, du kannst ihn auch als, aber will man in der Regel. Ne? Man will
ich finde ja die US-Version auch ganz cool.
Ja, ja, runter, ja auch, aber die meisten wollen dann die deutsche Stoßstange.
Ja. Die amerikanische, die ein bisschen weit vorsteht vielleicht.
Ja.
Okay, aber was sagst du denn zu diesen Frame-Off-Restaurierungen? Also, dass man wirklich die Karosse komplett entlackt und dann tauchbar, weil da muss ja alles einmal raus. Das sieht man ja, sagen wir, bei historischen Porsche öfter mal stehen oder sowas, oder auch bei Mercedes, bei einer alten Autos, wenn man hier durch die Werkstatt läuft. Bis zu welchem Jahr würdest du sagen, rechnet sich das noch? Oder aus heutiger Sicht? Ich meine, man weiß nie, wie sich der Markt entwickelt. Bei AMG-Modellen oder Black Series wird sich es vielleicht noch lohnen, aber wie viel Kunststoff und Kabel und Steuergeräte musst du aus so einem SL Black Series rausbauen heutzutage?
Gut, also in der Regel kenne ich jetzt noch keinen Fall, wo ein Black Series oder ein...
Nee, klar, gut.
Ja, eine Komplettrestauration. Das mit der Restauration ist immer so eine Sache. Also ich denke, insgesamt ist immer die Frage, ab wann ist es denn jetzt eine Replik oder ist es eine Restauration, eine Teilrestauration? Da gibt es so viele unterschiedliche Philosophien. Und grundsätzlich denke ich, muss man sagen, dass die Fahrzeuge, die in den 50er, 60er, 70er Jahren gefertigt wurden, und das schreiben wir mittlerweile auch in die Verträge, weil das irgendwo... ja, dazu gehört, sich mit Realitäten auseinanderzusetzen. Was will ich damit sagen? Wir schreiben immer rein, dass die Fahrzeuge aus der Epoche irgendwo für einen Zeitrahmen von 15 Jahren konzipiert waren. Ja. Und selbst bei bester Pflege, machen wir uns nichts vor, sind Dinge nach 30, 40 und 50 Jahren einfach entweder müde, ja, das hat ja auch sicherheitsrelevante Themen, mal das Beispiel Felgen zu nehmen.
Klar.
Denn wir bewegen uns mit vielen Autos ja auch in hohen Geschwindigkeitsbereichen und da ist dann immer die Frage, ne? Voll original, ja, aber sehr gefährlich. So, das aber nur nur angerissen. Also Fahrzeuge sind eben nicht für 50, 60 und 100 Jahre konzipiert. Und insofern bleibt einem häufig gar nichts anderes übrig, als eine volle Restauration vorzunehmen. Mhm. Das ist einfach so. Und ich habe mein ältestes Auto ist ein SSK aus 29 und ja, das sind 91 Jahre, ne? Und auch das Auto ist jetzt über 4 Jahre bei einem sehr renommierten deutschen Experten für SSK restauriert worden. Und natürlich hätte ich gerne All Original, aber das Auto ist jetzt eben für die nächsten 90 Jahre. Ne? So muss man das ja letztendlich sehen. Wir reden ja über Zeitspannen dieser faszinierenden Kulturgüter, die wir beide, trotz unseres vielleicht mittelalterlichen Daseins, ja noch lange hoffentlich begleiten können. Aber sie werden uns auf jeden Fall überleben und sollen ja auch den nächsten Generationen Spaß machen. Ne? Insofern glaube ich, um es auf den Punkt zu bringen, dass man eine Philosophie verfolgen kann, die da heißt, wir erhalten alles so lange und so gut mit den Möglichkeiten und Know-how, die wir haben. Aber manchmal muss man dann ganz einfach in den Apfel beißen und sagen, hier muss auch erneuert werden. Ne? Hier muss vielleicht auch mal frisches Metall und mit den modernen Möglichkeiten der Verwahrung hat man dann auch die Möglichkeit, diese Kulturgüter in die nächsten Generationen zu tragen.
Wenn du jetzt sagst, ja, die Autos sind auf 15 Jahre ausgelegt und konzipiert, das ist auch so ein Punkt. Ich denke, dass man auch in den vielleicht 40er und 50er Jahren bei Mercedes gesagt hat, wir konzipieren das mal auf 15 Jahre, aber man hat es einfach viel zu hoch berechnet, sagen wir mal, die Reserven. Und die Autos haben einfach länger gehalten, weil die wirklich so aus dem Vollen gegossen waren. Heutzutage weiß man genau, wie werden die Autos beansprucht. Der Durchschnittskunde, was veranstaltet er damit? Geht er mal auf die Rennstrecke? Dann kürzen wir so ein bisschen die Gewährleistung oder was weiß ich was. Ich habe immer das Gefühl, die werden heute viel mehr am Limit konzipiert, dass sie wirklich auch genau 12 oder wie lange sie auch halten sollen, Jahre halten. Und danach geht der Verfall aber dann im Zeitraffer los, weil auch irgendwelche Kunststoffteile verwendet werden, wo man früher aus dem vollgegossenen Metall genommen hat oder was weiß ich was. Da bin ich jetzt zu wenig Techniker, aber könnte das auch vielleicht ein Problem sein, dass Autos einfach gar nicht mehr gebaut sind, um wirklich lange zu halten?
Ja, also ich sag mal, ganz, ganz valider Punkt. Eins haben wir gemeinsam, ich bin auch kein Techniker, bereue ich immer. Das, ich sage mal, ein gutes Auge. Aber man weiß eben, natürlich auch aus dem wirklich täglichen Erleben, dass je mehr Technik in einem Auto verbaut ist, umso komplizierter wird es natürlich, weil manche Techniken und vor allen Dingen auch Materialien, die benötigt werden oder wurden, um diese Technik überhaupt zu ermöglichen, Verfallsdaten haben. Und dass diese Materialien die Basis für die Technik sind, dass die mit der Zeit nachlassen oder beschädigt sind, die du gar nicht so wiederherstellen kannst. Mhm. Ja, da weiß ich, dass es für im Bereich Z8, um mal ein sammelwürdiges Auto
zu BMW nehmen, Z8.
BMW ja. Z8, da einige große Probleme bestehen, weil eben Materialien dazu führen, dass Malfunktionen eintreten. Ja. Und das wiederherzustellen, große Frage. Ne? Also die Komplexität dieser Dinge wird automatisch dazu führen, dass dann neue Märkte entstehen, denn du brauchst ja jemanden, der das nachfertigen kann. Und so weiß ich beispielsweise von, ja, nennen wir sie einfach Visionäre, die heute wirklich schon weltweit Fahrzeugbaureihen aufkaufen und zerlegen, um die Teileversorgung für, ich sag mal, interessantere Fahrzeuge aufrechtzuerhalten. Wenn man sich vorstellt, die Technik, also diese recht komplizierte Elektronik, die kaputt ist, instand zu setzen. Halleluja. Also in kleinsten Stückzahlen. Das macht eben diese Baureihen dann extrem teuer. Dann sind wir dann doch froh, wenn wir Fahrzeuge aus den 50er, 60er Jahren, die, wie du eben gesagt hast, aus dem Vollen geschnitzt sind, mit den Materialien, sei es in Polen, Ungarn oder eben auch in Deutschland, mit neuen Teilen zu versehen. Bei der Elektronik sind das Herausforderungen, wo ich nicht weiß, wie und von wem das abgeleistet wird. werden kann. Und was wir auch feststellen, wir haben in unserem Kundenkreis doch viele, die begeisterte Sammler sind, die aber zum Teil ein Stück weit von den, nennen wir sie einfach mal, moderneren, sammelwürdigen Fahrzeugen abrücken, weil sie einen deutlich höheren Verwahrungsaufwand haben, ja, also für die jährliche Pflege, wie das eben bei den echten Youngtimern oder auch Oldtimern der Fall ist. Ganz einfach, weil Menschen, die das Glück haben, vielleicht eine größere Sammlung zu haben und eben auch die moderneren Supersports dann feststellen, dass die, ja, Service- und Erhaltungskosten extrem hoch sind, weil sie vom Stehen sprichwörtlich schneller kaputt gehen wie die alten Fahrzeuge.
Tatsächlich.
Ja, ja. Also ich mal überleg mal, du hast ein SLS. Mhm.
Black Series,
den finde ich mega.
Also der ist ein mega
mit dem Standard AMG
Motor. Auto.
Aber ich sage mal, die Batterietechnik,
ja,
die ist ja schon so kompliziert und die Batterien sind klein und kompliziert, die durch eine falsche Entladung oder falsche Überbrückung extreme Schäden anrichten kann, ja. Wo dann einfach so, ich sag mal, eine Batterie dann auch mal schnell mit über 1000 Euro zu Buche schlägt, ne, weil die irgendwelche, weiß ich nicht, besonderen Packs haben und dergleichen. Also das sind Herausforderungen, aber auch da wird sich ein Weg finden, weil die seltenen Fahrzeuge ihre Daseinsberechtigung in Jahren haben werden. Warum? Das erleben wir gerade. Wir durchlaufen hier jetzt eben auch aufgrund politischer und gesellschaftlicher Veränderungsprozesse ein Sterben unserer doch so geliebten großen 8- und 12-Zylinder, die in der Form natürlich ausgedient haben. Ja, also es werden sicherlich da keine Neuentwicklung oder Weiterentwicklung stattfinden. Und wir werden in 20 Jahren, hoffentlich wir beiden auch, immer sagen, Mensch, so ein 8-Zylinder, also so ein 6,3 Liter, das ist schon geil, das ist ehrlich, oder? Ne?
Ne? Ja. Aus heutiger Sicht, ich finde das ja ganz interessant, dass sich so ein bisschen der Sammlermarkt hier aufteilt, aber ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber es gibt jetzt einmal Autos, wo man immer sagt, Maximalmotorisierung, 1A Pflege- und Erhaltungszustand, und das ist toll. Und auf der anderen Seite gibt es Sammler, die vielleicht die äußere Form charmant finden, wo nicht die Maximalmotorisierung wichtig ist, sondern vielleicht teilweise sogar eine Buchhalterausstattung, wie man sie so nennt, wo vielleicht ein Knopf ist für die Fensterheber und sonst nichts. Aber irgendeine, in Anführungszeichen, Fehlfarbe oder eine Farbe, die mega selten ist, wo du ja sagst, das bereitet so diese großen Probleme bei der Ersatzteilversorgung. Wo würdest du sagen, geht die Reise dahin? Oder merkst du da irgendwie einen Umschwung, dass Leute sagen, also dunkelblau, schwarzer Innenraum, das muss jetzt nicht mehr sein, sondern ich hätte gern das Orange aus den 70ern, oder unten habt ihr ein SLC stehen, 350 SLC in, irgendwo ist die Farbe noch, irgendein.
Ja, ich weiß nicht, aber
wo sich einem alles gekräuselt hätte, aber jetzt bin ich davon gar nicht mehr weggekommen von dem Wagen. Wo geht die Sammlerleidenschaft hin? Siehst du da irgendeinen Trend?
Nein, das kann ich so nicht bestätigen. Ich kann nur bestätigen, ich sage mal, ich bin auch so ein durchschnittlicher Mensch natürlich. Und wir alle unterliegen natürlich nicht nur Geschmacksverirrung, sondern auch einem Wechsel. Ja? Und so wie du das gerade gesagt hast, also kommen Dinge in den Fokus. Ich mach mal ein Beispiel. Also früher musste Leder sein. Mittlerweile, bei mir persönlich, wenn ich ein Auto aus einer S-Klasse oder 600er, ja, mit Velour-Polster
oder
Velour ist doch der Wahnsinn.
Ja.
Und, ne, auch so, wenn man sich damit besetzt, also die Herrschaften haben früher auf Velour gesessen, der fahren auch Leder. Und Velour ist einfach irre. Ja, ist einfach irre.
Also das ist ganz selten.
Und das erlebt man zum Beispiel. Ne, eine Pepita-Ausstattung in einem R, und da sind wir wieder beim 107er mit exotischen Farben. Das ist schon toll. Und ich bin ja mit dem 300 SL, über den wir nachher ja auch nochmal sprechen, extremst, sage ich mal, verwachsen und beschäftige mich seit Jahrzehnten mit dem Auto. Und ja, da war immer Silber und
ja,
Silberschwarz.
Ja.
Ja. Mittlerweile, ich habe unten ein Exemplar stehen, ja, in Erdbeerrot Metallic.
Da heißt die, glaube ich,
Erdbeerrot. Ja, sind 12 Autos in Erdbeerrot Metallic gebaut worden. Vor 5 Jahren hättest du mir einen erdbeerrotfarbenen 300 SL, hätte ich gesagt, ja, nett. Und heute ist das für mich das Großartigste. Also,
Knaller.
Es ist ein Wahnsinn, ja. Ich meine, die Autos, auch je älter wir so werden, das sind ja alles Kulturgüter. Und wenn das dann, ne, mit der Zeitepoche der 70er oder eben auch der 50er Jahre und das dann in Verbindung bringt, dann ist das nochmal ein Highlight, ja. Also seltene Farben aus der Epoche 70er Jahre, ja. Ein orangener Porsche 914-6, das löst einfach Emotionen aus, die nochmal über die Form und dergleichen hinausgehen. Also das würde ich sagen. Und natürlich machst du mal an einem 3,5 Liter Coupé fest, der heute in Tabakbraun natürlich den Zeitgeist trifft, mhm, wo man sagt, Mensch, doch,
70er ist das beste Mal gesagt,
braunes Auto, geh fort, ne? das passt nicht. Also insofern wachsen einfach zum jeweiligen Zeitgeist in neue Bedeutung. Ne? Das ist so.
Velour finde ich ja so sensationell, dass das damals genau das gleiche gekostet hat wie Leder. Als Aufpreis.
Also ja, und Velour ist halt auch so super angenehm.
Ja, ja, total. Also,
es fühlt sich gut an, es ist wärmer, ja. Und
rutscht nicht in scharf gefahrenen Kurven, was er mit Mercedes eh nicht so richtig ging. Aber, aber Velour gibt es nicht mehr. Es ist weg. Nee. Die Leute wollen das plastikgegerbte Leder inzwischen.
Ja.
Vorbei, ne?
Ja, ist wohl vorbei. Aber kommt vielleicht auch wieder.
Kommt vielleicht. Gab es das mal als Sonderwunsch oder so? Habt ihr sowas mal gemacht? Velour, das kann man noch kaufen, oder?
Also das, ja, ja, aber auch das ist nicht leicht. Ne?
Echt,
das
ist schon schwierig.
Restaurier mal ein kaputtes Velour. Das ist wie mit den tollen Mitarbeitern, die wir suchen oder die wir ausbilden. Wir haben ja nun auch einige Auszubildende, die die Leidenschaft für die alten Fahrzeuge haben. Und das Gleiche oder die gleiche Herausforderung haben natürlich auch die Polsterbetriebe, die das, sagen wir mal, noch so verarbeiten können, wie es eben damals verarbeitet wurde. Denn die Struktur eines Velour-Sitzes, die hat es ja schon in sich. Du kaufst dir jetzt irgendwo entsprechendes Velour zusammen als Material. Da muss das ja auch, sagen wir mal, in Form gebracht werden, ne? Mit den unterschiedlichsten Ausprägungen auf einem Sitz. Ja. Das wiederzufinden, da die Enden zusammenzubekommen, das ist schon eine echte Herausforderung.
Also ich sehe schon, habt ihr auch Probleme, aber ihr macht nicht alles in-house, wo du eben gerade sagtest mit deinem SSK. Also das ist schon so, dass ihr nicht sagt, wir machen alles, sondern wir suchen uns Spezialisten in ihren Bereichen und da haben wir...
Ja, es ist eine Grundphilosophie meiner Firma oder meiner Person, dass ich sage, wer denn glaubt und meint, das alles abbilden zu können, ist schon kein seriöser Gesprächspartner mehr, zumindest für mich, weil ich sage, dass das riesige Spektrum von Vorkrieg bis heute abbilden zu können in einer, ja, ich sag mal, noch so engagierten Firma, ist unmöglich. Ist unmöglich. Und meine Grundphilosophie ist, dass es wichtig ist, ein großes Vertrauens- und Leistungsnetzwerk zu haben, um die Dinge vernünftig auf die Reise zu bekommen oder eben auch die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Insofern haben wir über die vielen, vielen Jahrzehnte oder vielen Jahre in den unterschiedlichsten Bereichen eben Partner, Firmen, die uns dabei helfen, ja, dem Original möglichst nahe zu kommen. Und wenn man sich vorstellt, wie wenige Fahrzeuge im Vorkriegsbereich oder im Speziellen jetzt SSK überhaupt gefertigt wurden. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir unser Auto hier selber restauriert hätten, dann hätten auch die 4,5 Jahre, die ich dem Restaurationsbetrieb, übrigens ist die Firma Kern in Groß-Maischheit, dann wären aus den 4,5 Jahren heute sicherlich auch 7 Jahre geworden. Wir wären nicht fertig und wir hätten das gar nicht ableisten können, weil eine Firma Kern sich hier seit 40 Jahren mit SSK beschäftigt und da eine Detail- und Kenntnistiefe hat, die mit hunderttausenden Stunden zu beziffern ist. Und wenn sie denn schon mal Fehler gemacht haben, dann haben sie die, ne, über die Jahrzehnte, die sich damit beschäftigen, eben ausgemerzt. Und mein Credo ist immer, restaurieren kann jeder und vor allen Dingen falsch restaurieren kann jeder. Ja? Und das ist ja das Schlimmste eigentlich, was passieren kann. Denn wenn du mal von einer Vollrestauration ausgehst und im ersten Abschnitt ein paar Fehler gemacht hast, die ziehen sich ja bis zum Ende durch. Die kriegst du nie wieder mit. Die 3 mm, die 5 mm ja, im Blechkleid, die kannst du auch mit dem größten Farbkünstler, ja in der Regel auch in Amerika leben, ne? und Plastikkünstler. Nein, das kriegst du nicht mehr raus. Und da ist so viel Know-how vonnöten. Und da bin ich einfach der Meinung, müssen die Leistungspartner einfach optimal zusammenwirken und arbeiten. Okay. Dann kriegst du auch ein ganz gutes Ergebnis.
Als du, das ist dein eigener SSK?
Ja.
Als du den Wagen zur Restauration gegeben hast, in was für einem Zustand war der und was war dein Auftrag? Hast du gesagt, ich möchte es besser als Neuwagen? Oder hast du gesagt, wir müssen möglichst viele Teile erhalten, dass man sieht, dass das Auto 90 Jahre alt ist?
Ja, da muss ich 3 Sätze sagen. Also, dass ich mal überhaupt und ansatzweise in den Genuss komme, ein solches Fahrzeug, mein eigen zu nennen, das habe ich wirklich immer für unmöglich gehalten, weil jeder, der sich mit Klassikern oder mit Mercedes und Vorkriegsautos auseinandersetzt, ja, um die Besonderheit eines SSKs weiß. Also, da bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, beziehungsweise ich hatte das ganz große Glück, dass der Max von Balm, der legendäre Museum Chef und Klassikchef von Mercedes-Benz war 2006, mich eingeladen hat, die letzte Millimilia, die er in seiner Funktion als Museumsdirektor gefahren ist, hat er mich eingeladen, sein Copiloto zu sein.
Okay, nicht ganz schlecht.
Ja, das war natürlich unglaublich. Ich hatte schon ein paar Millimilias fahren dürfen auf dem 300 SL und jeder, der das mal mitmachen durfte, weiß, ja,
es gibt
von der Faszination, ja, die ja gar nicht in Worte oder in einfache Worte zu fassen ist. Das hatte ich erlebt und ich durfte dann 2006 mit Max dieses unglaubliche Fahrzeug, den SSK, den Werks-SSK mit der Startnummer 7 an den Start zu bringen. Und ich hatte ja natürlich gewusst, was ein SSK ist, aber nicht, was es für ein Erlebnis ist, mit dem SSK zu fahren. Und
beschreib mal, was
hatte,
ist das?
Ja, hatte nie die Gelegenheit. Denn das sind ja Urgewalten, ne? Das ist ja ein Formel 1 quasi, das Begründerfahrzeug von Mercedes-Benz Motorsport, so sage ich mal, Rudolf Caracciola, 1931 die Millimilia auf eben im SSK gewonnen und damit sicherlich die ja, legendäre Kraft von Mercedes-Benz begründet, ja, The White Elephant. Ja. So, und als Max von Balm mich eingeladen hat und ich stolz wie Oscar nach Italien gefahren bin, um auf dem Beifahrersitz zu sitzen, sind wir donnerstags abends in Brescia gestartet und mit der Startnummer 7, also eines der ersten Fahrzeuge, sind über den Block gegangen und dann geht das ja in die Nacht, kommt dann irgendwann in Ferrara an, wo die erste Station ist und hat ein paar Sonderprüfungen und meine Brust, die wurde gar nicht schmaler. So stolz war ich, daneben sitzen zu dürfen. Und nach, ich sag mal, 2 Stunden Schlaf, weil in Ferrara abends noch immer auch ein nettes kleines Gelage stattfindet. Nach 2 Stunden Schlaf und herrlichstem Wetter am nächsten Morgen in Ferrara mit dem Tagesziel Rom. Also es lagen irgendwo 700 Kilometer vor uns auf der Etappe oder 800. Max von Balm mich nur anschaut und sagte, und du fährst. Auch in die gesagt, Max, ich bin noch nie SSK gefahren. Das ist ein Rechtslenker. Du hast unsynchronisiertes Getriebe. Es ist nicht verzahnt. Da sind Kräfte. Das ist der Wahnsinn. Die Pedale sind auch noch vertauscht. Also Gas und Bremse.
Gas und Bremse ist vertauscht.
Ja. Genau. Und dann, ich sag mal, Motorengeheul an dem frühen Morgen und alles Wiederholungstäter. Und da passieren ja Dinge, ne? Die Bentley Boys und die Kompressoren und ich weiß nicht was. Also ich hab voll Panik gekriegt. Ich habe gesagt, Max, nein, doch, zeig leider, du fährst. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das kurz zu machen. Ich bin gefahren, mir lief das Wasser sturzbachweise hinten Rücken runter. Also es war eine Mischung aus...
Aber nur, weil er keine Velour hatte.
Also Wahnsinn, ja. Du sitzt auf der falschen Seite, die Pedale sind vertauscht, die ganze Mimik, du bist noch nie und siehst nichts und hast um dich herum mehr oder minder positiv durchgeknallte Menschen, die ja, im Straßenverkehr gehen rumdonnern und fächern und es ist verrückt. Also es ist total verrückt.
Die Polizei legt einen auch durch, ne, mit solchen Autos, oder? Die fahren.
Ja, also ich sag mal, alles ist außer Kraft.
Du fährst einfach voll.
Alles ist außer Kraft und du machst Dinge, die, wenn du dann am Samstagabend, zu dem Zeitpunkt samstagsabends rein, wieder heile in Brescia bist und am Sonntag oder am Montag dann die Heimfahrt antrittst, wo du einfach sagst, also Moment, ja, was haben wir hier gemacht? Wir leben. Und jetzt musst du aber auch wieder gucken, jetzt musst du an der roten Ampel auch wieder anhalten und nicht durchdonnern und du hast nicht das geleistet. Also verrückt. Verrückte Nummer. Ich habe das Auto heile in Rom dann auch abgestellt und Max ist zwischendurch natürlich und überwiegend dann auch wieder gefahren. Aber es war ein religiöses Erlebnis. Und wenn man in einem solchen Klassiker, da kann man ja wirklich vom Oldtimer sprechen, danach kommt nichts mehr und es ist ein unerreichbarer Traum. Und nachdem ich mein Unternehmen verkauft habe, wurde mir eine Chance geboten, ja, meine Finger an etwas zu bekommen, was da SSK heißt. Und jeder, der sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hat, weiß, dass heute mehr SSK auf der Straße sind, wie damals gebaut wurden, nämlich 33 Stück. Und ich hatte das Glück, ich sage mal, ein Sammelsurium von Teilen zu erstehen, was auch extrem und eklig teuer war. Die Besonderheit oder den Hintergrund hatte, dass dieses Teilepaket auch mit einem Originalbrief versehen war. Und dann habe ich seinerzeit überlegt und gesagt, okay, die Möglichkeit gibt es vielleicht und habe mich dann eben mit der Firma Kern in Verbindung gesetzt und habe Markus Kern gebeten, das Teilepaket mal zu inspizieren und es für würdig oder nicht würdig zu betrachten, um mir die Entscheidung nebst einem Angebot für eine Restauration zu erleichtern bzw. die herzuleiten. Und um es kurz zu machen, er hat es für würdig und gut anerkannt und somit habe ich damals vor eben gut 5 Jahren dieses Projekt dann für mich entdeckt und angenommen.
Also das war aber kein fahrbereites Auto, sondern
das war kein fahrbereites Auto. Ich habe tausende Bilder, die das alles auch entsprechend dokumentieren und es ist dann auch, ne, von erster Minute an weiter dokumentiert worden, wie dann eben dieses Fahrzeug neu zum Leben erweckt wurde.
Okay.
Mit 7000 Stunden und entsprechenden Maschinenstunden und.
Gibt es einen Preis auf dem Wertgutachten?
Ja, das gibt es auch.
Kann man das sagen?
Na, also ich sag mal, ich kann so viel sagen, für schlimmste Replikas, echte Replikas stehen irgendwo 2 Millionen im Raum und ich weiß durch ein Auto, was überwiegend original dokumentiert und nachweisbar vor kurzem für 17 Millionen verkauft worden ist. Und,
irgendwo dazwischen bist du?
Ja, aber eher am unteren Ende.
Das ist ja auch, das verliert den Wert nicht, ne?
Bitte?
Das verliert den Wert nicht.
Nein, das wird auch den Wert, bin ich schon von überzeugt, extrem steigern, wenn eben gewisse Parameter erfüllt sind und die sind hier erfüllt und man eben auch in einer völligen Transparenz und Offenheit mit dem Thema kommuniziert. Also dieses Fahrzeug jetzt als all original zu verkaufen, ist ja Quatsch. Aber die Parameter, die es besitzt, die alle dokumentiert sind, führen natürlich dazu, ne, dass dieses eines der, ich sag mal, besseren Alternativen, die es überhaupt nur gibt, das sind 33 Autos. Und man, das ist jetzt nicht verbrieft, aber ich sag mal, meine Kenntnis ist, dass es überhaupt nur zwischen sechs und acht Fahrzeuge gibt, die eben zu dokumentieren sind, weil alles andere aufgrund der Kriegswirren irgendwo im Nirvana verschwunden ist. Ne? Aber es ist zeithistorische Faszination, es ist unglaublich und jetzt haben wir hier eben einen SSK, einen Linkslenker, der sich in der Auslieferungsvariante Farben und dergleichen befindet, so wie er 1929 nach Paris ausgeliefert ist und hat die nächsten 90 Jahre oder 100 Jahre natürlich da und er wird sich wertmäßig, das müsste mit dem Teufel zugehen, okay, ne? Natürlich auch toll entwickeln.
In 20 Jahren könnt ihr noch auf Elektro umrüsten. Ja, aber das wäre meine nächste Frage gewesen. Er ist nach Paris ausgeliefert worden. Ein SSK hat immer prominente Vorbesitzer.
Ja, und hier in diesem Falle war es auch ein prominenter. Das kann ich dir auch alles nach. Das war also ein französischer Rennfahrer, der dieses Fahrzeug geordert hat. Und zu diesem Auto gibt es auch insgesamt dokumentierte Geschichte. Denn dieses Fahrzeug hat den Weg dann genommen Richtung Monaco. Er wurde in Monaco einige Jahre später wirklich als Pfand hinterlegt am Spieltisch und wurde nie eingelöst. Hat dann da, ich sag mal, Jahrzehnte irgendwie gefristet und ist dann irgendwo auf dem Schrottplatz gelandet in England. Ja. Und wurde dann von einer österreichischen Erbengemeinschaft entdeckt, gekauft und über weitere Jahrzehnte eben festgehalten, ne? bis es dann eben, ich sag mal, zu uns gelangt.
Die auf OP-Tisch gelandet
ist. Dann eben, ja, aufgrund der Informationen, die wir dann auch im Berg eingeholt haben, das Fahrzeug eben in den Ursprungszustand versetzt haben.
Okay, krass. Ja, krass. Sehr krass. Das ist übrigens auch ein interessantes Thema. Wann ist ein Auto original? Wann ist es gefälscht? Wann ist es restauriert? Das ist ja oftmals eine Grauzone. Jetzt, ich glaube, du hast schon ein wichtiges Ding gesagt. Gefälscht ist es, wenn man sagt, es ist original, aber es ist nicht original oder es ist irgendwas gemacht. Es klingt so durch, es kommt auf die Dokumentation drauf an und auf die Ehrlichkeit, was man sagt.
Ja, bin ich zumindest der Meinung. Also ich sag mal, um jetzt mal bei sowas, wir reden ja von extremen Kulturgütern und ich sag mal, im Extrem sagt man immer so, mal wieder auf den SSK bezogen, einer hat einen Getriebedeckel, ja, der ist original, alles andere umzu wird dann nachgefertigt. Dann ist ja die Frage, wie nachgefertigt. Ja. Ich kenne auch Fälle, wo jemand stolz der Besitzer eines SSK wurde, auch eine Millimeter-Zulassung erhalten hat, aber nicht über den Block gekommen ist. Ja? Denn man muss sich ja vorstellen, was da alles so dann eben auch eine Rolle spielt. Also nebst der Faszination des Blechs, was wir da sehen, muss das ja funktionieren. Und wenn man sich vorstellt, dass dort ein Motor, 7,1 Liter Hubraum, 6 Zylinder, der hat Pleuel, die sind so groß wie unser beider Oberarm. dass dort Kräfte von 800 Newtonmeter, um mal was zu sagen, irgendwo zwischen 240 und 290 PS am Wirken sind.
Ende der 20er.
In einem Getriebe, das nicht synchronisiert ist, dann kann man sich ja relativ schnell vorstellen, dass dort hohe Gewalten zu bändigen sind oder wo dieses ganze Zusammenspiel ja möglichst dazu führt, dass es auch einsetzbar ist, ja, dass du eben damit auch die tausenden Kilometer fahren kannst, die man mit einem guten SS fahren kann. Und da ist immer die Frage, wer kann das denn? Und da sind wir wieder an so einem Punkt, es gibt Firmen, die nicht nur wissen, mit welchen Materialien, sondern können diese Materialien auch noch bekommen, haben dann Maschinenberg und haben dann die Originalzeichnung und Konstruktionsunterlagen und machen es entsprechend dieser Vorlagen, ja, und bringen es dahin. Und da meine ich, muss sich irgendwo im Kopf etwas bewegen, auch bei vielen, ich sag mal, sogenannten Experten oder Bewertern dieser ganzen Szene, dass man dort eben sagt, hey, 1929, jetzt sind wir in 2020, das ist 91 Jahre, wir haben vorhin mal über 15 Jahre Industriegeschichte gesprochen, wo eben bei entsprechender Dokumentation es völlig klar ist, dass dort Erneuerung stattfinden muss, ja, Materialermüdung, haben wir alles schon mal angesprochen, und dass man glücklich und froh sein kann, wenn es eben diese, in Anführungsstrichen, Industrie gibt, die das auf dem Level auch wieder herstellen kann. Ja? Und da meine ich, Das in Verbindung mit der Dokumentation führt dann eben zur Wiederherstellung von Kulturgut, entsprechend dokumentiert. Und das bildet dann hinterher ab, ob das nun 2, 3, 5, 8 oder, ja. Aber das ist ja auch ein bisschen sekundär, wenn ich diese Faszination erhalten möchte und dieses Fahrzeug einsetze und nicht in einem Museum verwelken lasse zur Betrachtung, sondern sei, hey, in freier Wildbahn, hier, da, so hört sich das auch an mit dem Kompressor. Der funktioniert auch, wenn ich den Kickdown
habe.
Der juckt das Ding dann auch entsprechend die Highway runter und alle haben Spaß dran. Ja. Sag ich mal, so what? Das ist doch, worum es eigentlich
geht. Das macht, ja.
Und viele haben ja, um das vielleicht noch, die haben ein voll originales Auto, ja, und lassen sich dann eben das entsprechende nochmal nachfertigen, weil da kommen wir jetzt auch in einen Bereich, wo viele immer sagen, sag mal, hast du eine Macke? Ja, ich sag, klar, habe ich eine Macke. Was meinst du denn? Ja, du kannst doch nicht mit so einem Auto. Ja, ich sag, doch. Es muss doch bewegt werden. Das ist doch ein Großteil der Faszination. Nicht nur für einen selber, sondern eben auch fürs Umfeld. Ja? Dass diese Dinge dann eben entsprechend in Würzburg oder auf dem Nürburgring oder Millimilia oder auch eingesetzt werden und man dieses erleben kann.
Wie viel Prozent von deinem Auto waren noch da? Ungefähr, also Prozent ist vielleicht schwierig, aber was war die Karosse und Motor und Getriebe und Lenkrad oder?
Ja, also ich würde mal sagen, vielleicht 30%, 35%.
Okay. Ja.
Ganz entscheidend eben Originalbrief, der Originalbrief, ganz entscheidend die Geschichte dazu, ganz entscheidend, es gibt kein zweites Auto, das irgendwo eingetragen oder behauptet das. So, das war die Basis.
Kein zweites Auto. Also du sagst ja eben, also
es gibt ja häufig Fahrzeuge.
33 sind gebaut worden, SLK.
Genau.
Und wie viele gibt es heutzutage auf der Welt?
100, sage ich jetzt mal. Ich habe es nicht nachgezählt, aber.
Hast du da eigentlich schon mal wieder gefunden?
Nein. Und das haben wir in der Entscheidungsphase war das natürlich ein Thema.
Ja, eben.
Wo ist und was und wo. Und nochmal, du hast das Originaldokument. Wir hatten einen Originalbrief von 1929.
Das hast du.
Das habe ich.
Ach,
leider. Das war für mich ja mit entscheidend. Sagen wir mal, das teuerste Stück Papier meines
Lebens. Ja. Hast du das
darfst du nicht verlegen.
Hast du das prüfen lassen, dass das Papier, dass es der Originalbrief ist? Also lässt man das tatsächlich alles begutachten?
Ja, das kann man.
Okay.
Das kann man und das haben wir eben auch getan. Ja, und eben der Punkt, dass du schaust, mal, gibt es noch jemanden, der meint, dass vielleicht auch...
Die Fahrgestellnummer
gibt es eben nicht, ne? Mit der
Fahrgestellnummer.
Also gab es kein zweites Mal.
Okay.
Ne? Das wird der eine oder andere bestätigen können. Er sagt, ich habe doch das, ne? Ja. Und da tauchen dann eben auf einmal ein zweites Auto auf.
Ne? Gibt es solche Fälle?
Also solche Fälle gibt es natürlich.
Oder das ist ja auch der,
ne? Aber wir wollen nicht. Ja, natürlich gibt es das. Natürlich gibt es das. Mhm.
Bei Porsche ist ja relativ bekannt, dass man aus einem 911T ein RS baut zum Beispiel. Ne? Also weil du einfach eine extreme Wertsteigerung schaffst.
Hm. Beim Mercedes, was gibt es da für Modelle, wo man sowas fälscht? Beim SSK weiß ich, SS oder SSK, dass man da durch leichte Umbauten auch ein viel selteneres Auto imitieren konnte.
Denn 300 SL Flügeltürer, werden solche Autos gefälscht? Nein.
Ja? Also ich versuche das mal ganz einfach zu beantworten. Wenn 1000 Kilo Stahl. Wenn 1000 Kilo Stahl 1,2 oder 1,5 Millionen wert sind, dann behaupte ich mal, dass es genug kriminelle Energie gibt und noch mehr Künstler, die dir aus einer Konservendose das entsprechend machen. Also ich sage mal, das haben wir alle irgendwo gelesen, mit welcher Expertise da weltweit agiert wird. Also ich habe von Fällen gelesen, dass die... gefälschten Fahrzeuge, was auch immer, da tauchen dann Zeitschriften aus. Also die Fantasie setzt da vielleicht die Limitation. Ne? Aber da bin ich jetzt kein Experte, nur das ist mir klar, ne? dass da natürlich eine Menge Schindluder getrieben wird und markenübergreifend. Ja? Ich habe mal ein return-schönes Auto gekauft, ein Ferrari Lusso. Ein 63er, weil ich der Meinung bin, dass das einer der tollsten, optisch schönsten Ferraris ist. Und habe da eben auch gelernt, dass der Rahmen vom Ferrari Lusso auch der Rahmen ist, der für den unbezahlbaren oder
GTO.
40, für, genau,
250 GTO.
Und das, das eben Basis dafür ist, dass von den 349 gebauten Lussos heute vielleicht noch, keine Ahnung, 200 vielleicht auf der Welt da sind, weil die anderen Rahmen dann den Weg zum Original GTO gefunden haben. Ja. Und die,
ich sag mal, die, auch in meiner Blechner-Abteilung geguckt,
die Blechner, die Spengler oder Blechner oder was weiß ich nicht, die um Maranello Modena herum leben, die sind halt begnadet. Alles ist möglich. Das sind ja Formen und so ist es ja oder so passiert es ja auch, dass dann eben aus einem Lusso-Rahmen später ein kompletter GTO entsteht. Ne?
Eben schon mal das Wort ADSL gefallen. Da ist ein Name mal vor einigen Jahren durch die Presse gegangen, weil das einen sehr tragischen Diebstahl gab aus deinem Autoportfolio. Also erstmal reden wir mal über das Auto. Du hast ein extrem seltenes Auto gefunden. Also nicht nur eins, wie man gerade gehört hat, aber ein 300 SL.
Ja.
Der dir besonders am Herzen lag.
Ja, in der Tat. Also die Geschichte, ich nenne ihn immer Outlaw. Ja, mein Outlaw. Outlaw wissen ja auch einige, das ist ja eine Szene, die in Kalifornien, glaube ich, den Ursprung hat. Outlaw sind immer Fahrzeuge, historische Fahrzeuge, die durch gewisse Modifizierungen oder Veränderungen so einen Outlaw-Charakter haben. Ne? So ein bisschen was Schmutziges und Kerniges und optisch Betörendes. Und die Szene ist ganz besonders und das checke ich mal vorweg. Ich nannte dieses mir leider gestohlene Fahrzeug Outlaw. Und das Auto hat eben eine ganz besondere Geschichte und da du mich ja danach gefragt hast, erzähle ich die mal in groben Zügen.
Nach Details frage ich dann noch.
Ja, also es ist einfach so, ich hatte ja gesagt, dass ich Mitte der 80er Jahre, ich hatte 1981 das Glück, ein Jahr in einer Ausnahmefamilie in Kalifornien leben zu dürfen, die mir American Way of Life und wirklich einen bedeutenden Wendepunkt in meinem Leben bedeutet hat, weil ich dort aufgenommen und leben durfte und die Faszination und die Liebe zu Amerika entdeckt habe. Und nachdem ich mein Abitur dann mehr oder minder gut 86 gebaut habe, habe ich die Koffer gepackt und bin zurück nach Kalifornien, um mein Studium anzufangen. Und just zu dem Zeitpunkt hat mein Vater sich ein Flügeltürer gekauft, der eben auch Mercedes-Händler war und begeisterter Oldtimer-Mann und hat damals eben für, ich werde es nie vergessen, für die unvorstellbare Summe von 250.000 D-Mark einen Flügeltürer gekauft, schwarz, rot. Und war betörend, war toll, war aufregend und dieses Auto war dann eben Mittelpunkt und Stolz und wurde dann auch von meinem Vater gerne gefahren. Und auch ich habe noch ein Bild von diesem Auto, wie ich da stolz daneben stand. Und ich lebte dann in Kalifornien und irgendwann kam mein Vater auf mich zu und sagte, Mensch, wir können in Oldenburg eine Mercedes-Benz-Vertretung und das könnte kaufen und das könnte ja deine berufliche Zukunft sein. Und nach kurzer Überlegung habe ich dem dann auch zugestimmt. Und die meisten Automobilhändler, die haben alles, viel Fantasie, aber nie Geld. Und insofern, mein Vater hat damals gesagt, wir verkaufen den Wagen. Und dann bleibt ein bisschen hoffentlich über zwischen Einkauf und Verkauf. Und das war der auch so, weil die Entwicklung am Markt eine sehr positive war und der Flügeltürer eben auch wirklich stark gestiegen ist über die Jahre. Das war 89. Und gesagt, getan, das Auto inseriert und es war in kürzester Zeit verkauft. Ich werde das nie vergessen. Es ging sehr schnell und ging eben zurück in die USA. Auto kam aus den USA, als mein Vater ihn gekauft hat. Wurde damals über den sehr aktiven 300 SL-Spezialisten Peter Thomas, der in Amerika lebt, ein Deutscher, ein Berliner, ein richtiger Berliner Schnauzer. Der war da sehr aktiv und über den ist das damals zustande gekommen. Ja, und 89 wurde dieses Auto eben verkauft und meine Zeit in Amerika und die meiner Frau, wir haben beide drüben gelebt und studiert, ging dann zu Ende und sind dann 1990 hier nach Oldenburg und haben die, wie vorhin schon mal erzählt, die Mercedes-Benz-Vertretung übernommen und ja, aus dem Verkaufserlös wurde quasi das Startkapital ja, für diese unternehmerische Tätigkeit gestemmt. So, und dann nahm so das Ding seinen Lauf, Auto war weg, Firma war da. Und später habe ich mich noch viel mit 300SL beschäftigt, aber ich sage mal ziemlich genau 24 Jahre später erreichte mich über mein Netzwerk, das ich ja gepflegt habe, über Fantasy Junction, über meinen Freund Bruce Tannery, er bot mir ein Auto an und es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, ein schwarzer Flügeltürer, besonderer Couleur, also mit leichten Veränderungen. Ja? Also das, die Dachlinie war etwas gechoppt. Ja, der hatte Sidepipes, der hatte einen Renntank, der war innen drin komplett mit Außenleder ausgeschlagen und ein Faszinosum. Ja? Schwarz, laut und so weiter und so fort. Ich sah irre Sidepipes. Ja, das war also unglaublich. Also wirklich ein betörend schönes Auto. Ja? Ohne Stoßstangen, aber eben mit ganz speziell angelegten. Es gibt ja viele Bilder zu dem Auto. Und es war Liebe auf den ersten Blick, ließ mich nicht los und ich mich also 6 Wochen hin und her auf und runter und dann eine Entscheidung getroffen, kaufen. Jetzt nie vergessen, es war der 1. Januar in der Nacht und es waren andere Interessenten an dem Fahrzeug. Ich musste eine Entscheidung treffen und habe sie dann beherzgetreu gesagt, kaufen. Ja, also sag mal, ein paar Tage später, 6, 7, 8, 9, 10 Tage später sprach ich mit Peter Thomas, der ja immer noch aktiv im 300SL-Markt war. Und ich sagte, du stell dir vor, ich habe den Outlaw gekauft, den schwarzen, der auch in Amerika schon eine gewisse Popularität hatte oder bekannt war, weil er eben auch bei besonderen Rennen eingesetzt wurde. Ah, sagt er, Mensch, ja, ich sag, Peter, ne? Ich sag, mein Auto, ne? Ja, sagt er, dein Auto, ja, ich sag, mein Auto, ja, sagt er, dein Auto, ja, ich sag, mein Auto, ich sag, laut, schwarz, verändert, unglaublich, nee, sagt er, dein Auto, ich sag, was redest du da für einen Scheiß, was machst du denn dein Auto? Ja, sagt er, das ist das Auto, was ich deinem Papa verkauft habe. Das gibt's nicht. Erstmal sprachlose Sachen, Moment, Vater kontaktiert. Fahrgestellnummer 434, Endnummer, ja, ich sag, Vater, stell dir vor, das gibt's doch nicht. 25 Jahre später.
Aber ihr habt das nicht damals mit dem Straußenleder-Innenraum, das ist dazwischen gekommen.
Naja, wir haben das Auto schwarz-rot, ja, okay. Originalpack, dann ist der so. Jetzt dieses Auto, ich kaufe das Auto, Auto kommt, weitere 10 Tage später kommen wir im Flugzeug, ne? Wird angeliefert, ich nachts um 2 in der Firma warte, wird dieses Auto abgeladen, hat doch tatsächlich noch das Kennzeichen von meinem Papa. Da oben steht es da, UNHR5, UNHR1 Rosier 5. Das war so eine kleine Besonderheit, oder fand er lecker. Das thronte noch an dem Auto und ich sage, das gibt's doch gar nicht. Was für eine Geschichte, ist ja irre. Ja. Ne? Auto zurück. Und und dann war die Freude groß, das Auto toll und alle genossen und wunderbar. Und immer wenn dann Leute zu uns in die Klassikerabteilung kamen, war das natürlich auch ein besonderes Auto und eine schöne Geschichte dazu. Ne? Wir lieben ja alle irgendwo Geschichten und ja, das Auto dann schön eingesetzt, auch auf dem Nürburgring und hier und da und dort und beim 300SL-Club und ja. Das Auto war Teil der Familie und eine ganz besondere Geschichte. Und dann habe ich ja mein Unternehmen verkauft und natürlich ist der Flügeltürer mitgekommen und dann hat sein Dasein erst nur im privaten Bereich gehabt und haben wir den aber auch ausgestellt hier in unserer Klassikabteilung. Wenn ich die Geschichte dann erzählte, hatten alle natürlich
so gesessen.
Schöne Geschichte, schöne Geschichte. Da habe ich immer so gesagt, und die Moral von der Geschichte ist, Firma weg, Auto wieder da. War irgendwie so eine besondere, besondere, ja, ich sag,
das. Die Firma finanziert das Auto und zum Schluss hat die
erst war das Auto, dann sagt keine Firma, dann Firma, so. ja, Firma weg, Auto wieder da. So, und dann gab es eben diesen ominösen 11. August 2018, vor etwas über 2 Jahren, wo ich eine Einladung erhalten hatte, eine Einladung von Hans Gleißel von HK Engineering. Er sagte, Mensch, Thomas, Nürburgring, hin und her, rauf und runter. Und ich habe da auch einen Interessenten um das Auto, wo ich hin und her gerissen war. Ich sage immer, außer Frauen und Kinder steht ja alles immer zum Verkauf. Und ich hatte ein paar Mal auch ein Gebot auf dieses Auto, und das aber immer ganz weit weg, weil... Und ob der besonderen Geschichte. Ist aber auch so, na, Zeit geht ins Land. Die Klassikbranche war auch vor 2 Jahren ein bisschen schwierig. Und so ist man ja immer mal hin und her gerissen. Ne? Lässt man zu oder nicht oder rauf? Oder? Ja. Naja, und wurde wie gesagt eingeladen. Ich war mir nicht ganz sicher, weil ich eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo der Oldtimer Grand Prix stattfindet, in den letzten 10, 12, 14 Jahren immer in Pebble Beach war.
Okay.
Und in dem Jahr aber entschieden hatte, nicht zu fahren. Und das war alles so relativ kurzfristig entschieden. Und ohne das jetzt zu weit auszuschmecken, ich habe an dem Tag selber daneben entschieden, ich komme, ich fahre. Ne? Hotel noch klar gemacht und hin und her. Habe mich ins Auto gesetzt und gesagt, fährst du runter, fährst du auf Achse. Und dann... bin ich eben zum Nürburgring gefahren und komme dann auch irgendwann so im Abendbereich an. Und da ist ja jemand, der schon mal da war, weiß, da ist ja Wuhling, da ist ja richtig was los, ordentlich was los. Und um dann da entsprechend zum Hotel vorfahren zu können, hatte im Dorint Hotel noch das Zimmer bekommen und hatte von Hans Gleißel damals eine besondere Parkkarte fürs Parc Fermé, wo das Auto dann auch ausgestellt werden sollte. Naja, ich kam da irgendwie um 21 Uhr, um es mal grob zu sagen, an, und da war immer noch sehr, sehr viel los und mit Sperren und hier und da musste ich dreimal erklären und Security Guards und Schranke und... Ne? Ein- und Ausfahrt vom Dorint Hotel, was ja auch der quasi die Einfahrt zum Fahrerlager ist, wird ja geteilt durch eine Polizeistation. Ne? So, und dann fahre ich da durch und kämpfe mich da durch und sage da und da und so. Werde auch durchgelassen und fahre eben vor das Hotel und da auch alles zu und dicht. Und neben dem Hotel, also 20, 30 Meter weiter, ist noch ein Parkplatz, steht auch. 50 Autos drauf, ein Parkplatz frei, ich rein, park das Auto, sag, super. Dann ist ein Wohling, nach 6 Stunden Fahrt bist du da, wunderbar. So, pack meine Sachen aus, schließ das Auto ab, begrüße ein paar Leute, kennt sich ja, und geh rein und check im Hotel ein und frage nach meiner Parkkarte, die von meinem Freund dort hinterlegt wurde fürs Parc Fermé, war aber nicht hinterlegt. Und dann habe ich mein Zimmer bezogen und mit Hans Kontakt aufgenommen. Mea culpa, bringen wir. Ich sage, komm, morgen früh. Gesagt, getan. Und um das kurz zu machen, nach 2 Glas Bier war ich auch kaputt. Habe mir eine Eier gelegt und am nächsten Morgen Auto weg. Ein Gefühl... ich natürlich erstmal rein, ich sage, habt ihr das Auto abgeschleppt, ne? Ist abgeschleppt worden? Nein, das ist nicht. Ja, es stand doch da. Ja, und dann nahm das ganze Desaster seinen Lauf. Ne?
Verdammt.
Ja,
also, war das Ding weg. Aber war der Parkplatz überwacht oder nichts?
Also, Riesenschocksituation, Wahnsinn. Das kann ich für möglich gehalten, ja. Weil man sich ja so lange mit diesen Autos beschäftigt und. Ich sage jetzt mal, auch in der glücklichen Situation war oder ist, diese Autos zu bewegen. Ich sagte vorhin schon mal, wenn der Meinung, die Autos müssen in die freie Wildbahn. Und so habe ich das eben seit 30 Jahren und länger immer gehalten, 35 Jahre immer gehalten, die tollsten Autos immer und überall bewegt und will gar nicht sagen, dass man deswegen sorglos ist. Man ist natürlich bedacht und schaut, wo parkt man und wo macht man. Und das sind ja Werte, das ist auch mir natürlich nicht verborgen geblieben. Und das hat sich zum Glück, ich habe nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Nie. Okay. Ja, und im Gegenteil, früher immer gesagt, also wenn einer ein Auto klauen will, dann klaut er es. Und habe ganz häufig meine Autos nicht abgeschlossen. Also gerade die besonderen Fahrzeuge. Habe ich gesagt, dann wird es ja nur noch mehr zerstört. Ja. Also nicht sorglos, aber das hat so eine Entwicklung. Und die Fahrzeuge ja wirklich über zigtausende Kilometer und überall in Argentinien, Italien, keine Ahnung, Holland. Man fährt, man macht, man tut über die vielen Jahre, die vielen Rallyes. Ich denke, es können viele nachvollziehen. Ne? Man lebt mit den Autos und ist auch vorsichtig. Und ich habe zum Beispiel aber eben auch nie gerne Tiefgaragen, aus mehrerlei Gründen. Zum einen glaube ich, dass man in der Tiefgarage ungestörter dem Diebstahl frönen kann. Und dann ist es ja auch so, dass diese Fahrzeuge durchaus eine Geruchsbelästigung haben teilweise. Na, dass wenn du dann am Ende aus der Parkgarage raus bist, dass du der Ohnmacht nahe bist. Ne? Wenn mal auf einem Treffen 50 oder auch 100 Flügeltürer in der Tiefgarage gestartet haben, ne? Dann ging ich nur die Brandmelder an, sondern da war wirklich Alarm. Kurz geil. So, also habe ich häufig lieber im Bereich des Eingangs oder so meine Autos abgestellt. Immer gut mitgefahren. So, jetzt ist aber die Situation. Du kommst da runter, Auto ist weg, Riesenalarm, Schock, alles, was dazugehört. Und was machst du? Gehst zur Polizei, die war ja auch gleich da, 50 Meter entfernt. Ja. Und da ging die Odyssee eigentlich los, weil nach 2 Stunden Bekanntmachung meines Diebstahls wunderte ich mich und noch eine Frage und hier und da, wo ich sagte, Kinders, wollt ihr nicht mal das Auto suchen gehen? Ne? Was ist eigentlich mit den Kamerasystemen hier und was ist eigentlich mit eurer Rolle als Polizei, ne? Die hier quasi im Eingang des Nürburgring sitzt und zum Hotel, wo wart ihr? Ja? Denn was ich nicht für möglich gehalten habe und was sich dann aber eben so, ja, dass die Sicherheitsvorkehrungen, die ich wahrgenommen habe, als ich in den für mich gedachten geschlossenen Veranstaltungsbereich eingefahren bin, mit Security, mit Frankfurter Gitter, mit Polizei, die haben dann irgendwann um 12 Uhr haben die alles zusammengepackt, weggefegt und sind nach Hause gegangen. Also das erlebst du da. Ja, aber wo ist denn die Kamera vom Hotel? Wo ist denn die Kamera von dem Kreisel? Ne? Ihr habt doch hier für 300 plus Millionen den Nürburgring modernisiert. Wo ist das alles? Das muss doch jetzt. Ne? Also entpuppte sich gar nichts.
Also gab keine Kamera.
Weder noch, es gab keine Kamera aufzeigen, es gab keine Polizei, die, ob der, wie du eben sagtest, wird ja öfter mal was geklaut, warum geht ihr denn dann abends um 11 nach Hause? Also ne, bei einem Bundesligaspiel, Werder Bremen gegen Hoffenheim, das sind 1000 Polizisten für 40.000 Besucher und hier sind jetzt, weiß ich nicht, 60.000 Besucher und die Werte, wo sind da die Vorkehrungen? Ja, um das einfach mal so weg. Also das war wie in einem schlechten Film, bist du all dieser Dinge gewahr und merkst, die beschäftigen sich mit dir. Und Ohnmacht. Ohnmacht pur. Und dann haben wir natürlich sofort, das waren ja viele Bekannte dort und in der ganzen Aufregung hat sich das natürlich wie so ein Lauffeuer nach rumgesprochen. Dann waren entsprechende Leute da, die ich kannte, die alle sofort mitgeholfen haben. Also ich glaube, das war die erfolgreichste Social-Media-Kampagne, die sich mit einem meiner Fahrzeuge beschäftigt hat. Also das ist gleich in die ganze Welt gegangen.
Das war unfassbar.
Unfassbar, ja. Von allen Seiten, rauf und runter, rechts und links, hat aber alles nichts gebracht. Und in der ganzen Not überlegt man dann, was machst du nicht, was ist zu tun, außer nach Hause zu kommen. Und dann kam eben sehr schnell die Überlegung durch Gespräche auch mit begann so Belohnung. Ja? Und da habe ich auch Freunde bei der Presse. Belohnung, also wie hoch die Belohnung? Austausch mit der Versicherung, hin und her, Meinung einsetzen. Da habe ich die Belohnung ausgelobt. wurde dann auch entsprechend publiziert.
Das waren aber jetzt nicht 2.000 Euro Belohnung,
sondern... Nein, ich habe 250.000 Euro Belohnung ausgelobt.
Viertelmillion.
Ja. Ich sag mal, zwei Stühle, drei Meinungen, das kennen wir auch. Das habe ich auch alles ventiliert und diskutiert. Und dann einfach die Entscheidung, muss die Entscheidung für dich treffen. Ne? Sagt also, das ist vielleicht der beste Weg.
Eigentlich auch schlau, Druck zu machen den Dieben gegenüber. Weil einmal haben die ein Auto, was ein Einzelstück ist, was wirklich heiß ist, also mega heiß, wenn du das in der Garage stehen hast. Ja. Mega bekannt weltweit auf einmal, der ganze Fall. Und das ist wirklich weltweit. In jedem Oldtimer-Portal war das Auto auf einmal zu sehen. Und der Besitzer lobt 250.000 Euro aus. Das heißt, wenn jemand versucht, das Auto in seinem Diebeskreis reinzuwaschen, kann schnell ein anderer Dieb 250.000 Euro verdienen.
Und ich sage mal, ja, genau, das war die Überlegung und eben, dass man gesagt hat, also die drei Helfer, die, weiß genau, ich nicht, was natürlich bekommen haben, gesagt, ich weiß es ja und das ist meins und ich
den Abschlepper gefahren
habe. Ich muss sagen, ich habe eine Riesenresonanz erhalten, aber zu 100% sind Trittbrettfahrer aufgesprungen. Die abenteuerlichsten Dinge, wirklich die abenteuerlichsten Dinge mit, wir wissen, wo dein Auto ist und hier und da und über Internet sollte ich Bitcoins bezahlen und dann würde man mir eröffnen hin und her. So, ich habe das alles im Austausch dann mit besagter Polizei gemacht und auch im privaten Umkreis, durch einen Kripo-Mann, der ich dann bei unterschiedlichsten Aktionen und Kontaktierungen mit dem vermeintlichen Auffinden oder Zeigen des Autos gegen Bezahlung, wo ich begleitet wurde. Und ich kann es ganz kurz machen. Also ich habe hier, weiß ich nicht, 300 Mails, ne? Dinge, die wir verfolgt haben. Das hat alles nichts gebracht.
Also du bietest schon 250.000, Leute erpressen dich trotzdem noch.
Ja, das war ich dann wirklich vor einem Jahr, wurde es so, war ich zufälligerweise wieder am Nürburgring im Rahmen einer Veranstaltung der Scuderia Hanse Art, wo ich dann nachts per WhatsApp kontaktiert werde von einem Menschen, den ich geblockt hatte, weil da auch ein Dialog stattgefunden hat über drei Wochen, wo dieser... Ne, mich kontaktierende behauptet hat, ich weiß, wo dein Auto ist und jetzt zahlst du das und das und dann gibt es und dann ging das über Tage. Da habe ich dann gelernt, wie man jemanden blockieren kann. Ja. Und auf Basis dieses Erlebnisses kriegte ich dann just am Nürburgring wieder im Mai Kontaktaufnahme, wo dann das Leben meiner Familie bedroht wurde. Also nee. Ja, extrem, extrem. Also wo du ja, natürlich sofort. Wo der Horror einfach einsetzt, wo du einfach sagst, also mit Namensnennung, mit wo deine Kinder, wo dies und jenes und wenn das nicht bis 17 Uhr passiert, dann und so weiter. Also.
Was ist mit dir passiert, den du blockiert hast? Kennst du ihn? Oder
natürlich kenne ich den nicht, aber ich sag mal dann, Dinge, die ich nicht für möglich gehalten hätte, ja. Und wo ich dann eben nach 2-3 Monaten auch feststellen musste, dass der mich verhörende Polizeibeamte am Nürburgring auch der Meinung war, dass ich vielleicht selber der Dieb dieses außergewöhnlichen Autos war, ja, okay. Was mich also ins Mark erstmal getroffen hat und ich gesagt habe, Ginas,
Polizisten schon mal richtig.
Ich sage, Mensch, wir haben noch mehrere, wie sollte ich auf die Idee kommen, jetzt ausgerechneten Auto zu klauen, das so einzigartig ist, ja, dass, sagen wir mal, durch die Veränderungen ja, gewissermaßen unverkäuflich sein dürfte, weil das dann eben nur in Teilen möglich ist, weil dieses Auto diesen Erkennungswert hat. Ja. Aber dann stellst du eben fest, dass jede Äußerung in dieser Hinsicht dir im Zweifel einfach nur negativ und schlecht und anders ausgelegt wird, wie es denn eigentlich war. Also das war eine Erkenntnis und eine Erfahrungskurve, die ich da mitgemacht habe. Die gönnt man nicht unbedingt. Ne? Die Häme natürlich, ja.
Oh ja, das glaube ich.
Die Häme,
das glaube
ich, erfolgreich. Die Häme, also zum Glück bin ich da jetzt hier nicht so Internet. Affin, dass ich mir das alles reingezogen habe, aber weil ich gesagt habe, dann platzt du vor Wut. Ja, aber kann man sich ja vorstellen, was da alles so an Schlauigkeiten verbreitet und Unterstellungen und eben Häme. eine ganz neue, besondere Erfahrung, ne? Bis hin eben, nachdem wir dann Einsicht hatten bei der Staatsanwaltschaft, dass eben der Polizei oder der ermittelnde Polizist der Meinung war, man hätte selber hier dafür gesorgt, das Auto. Ne? Hab dann parallel in meiner Not, nebst der Auslobung der Belohnung, wurde ich dann kontaktiert durch einen Privatermittler, der seine Dienste angeboten hat. Und der kam an und hat dann auch rauf und da rechts und links und was er alles und hier und da und dort. Ja, und dann stehst du einfach und musst eine Entscheidung treffen, auch da. Ja. Und,
was sagt so einer? Was hat der dir angeboten? Hat er gesagt, gib mir jetzt mal
zu. Ja, über seine Kontakte und in die halbseine Welt und dass es jetzt wichtig ist, schnell dann das Auto ja möglichst irgendwo Rotterdam oder in einem anderen Hafen und da gibt es eben Verbindungen zu Hells Angels und dit und da und rauf und runter und Netzwerken und so und weiß man und ach, keine Ahnung. Ist ja eine neue Welt für einen. Ne? Du bist in Nöten und sagst also Polizei, ich glaube nicht, dass die überhaupt irgendwie und gibt es alles nicht. Ja, was machst du? Was machst du?
Okay, krass.
Und da habe ich ihm gesagt, alles klar.
Erstmal 10.000 Euro in Bar über den Tisch.
Ja, ein bisschen mehr.
Echt?
Ja, 40.000 Euro.
Hat der Privatdetektiv schon mal genommen?
Hat er genommen, ja.
Und, im Vorwege und was hat
er nicht durfte man ihm auch gegeben. In meiner Not und hin und her, das machte alles dann soweit Sinn. Ich nehme es auch weg, bin auch weg, ne? Weil das ist der Nächste, der ich verarscht hat, ne? Außer unergiebigen Telefonaten und Ergebnislosigkeit ist da auch nichts zurückgekommen. Ne? Also wirklich gruselig. Auf der ganzen Linie gruselig.
Okay, krass.
Bis hin zu dann eben, und das war ganz, ganz schlimm, die Diskreditierung, ja, die da stattgefunden hat. Parallel zu den, ich sag mal, dem emotionalen Verlust, dem finanziellen Verlust, Häme rauf und runter, Unterstellung, dass man hier als Dieb verdächtigt wird. Also für mich zumindest völlig neu, weil außer Parksünden habe ich noch nichts auf dem Rücken gehabt und staunte einfach. Ja,
und du brauchst das Geld ja auch nicht.
Ein DAX-Unternehmen in Form der Versicherung dich auch nicht bedienen will, so wie es eigentlich im Vertrag steht. Und also es war Katastrophe. Wirklich, für mich persönlich eine Oberkatastrophe. Und da stehst du doch mit dem Rücken an der Wand und wie das so ist, es bleibt ja immer irgendwie was hängen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Jetzt weiß ich, wie das so in etwa funktioniert oder funktionieren kann oder wie man doch sehr schnell da in ein komisches Fahrwasser gerückt wird. Ne?
Du bist eigentlich Opfer? Und wirst immer
du bist Opfer
zum Täter gemacht.
Du wirst zum Täter gemacht, bist dann Doppelopfer, läufst dein Geld hinterher, dein Recht hinterher. Unglaublich.
Hast du was daraus gelernt? Also ist das so, dass du jetzt Autos anders behandelst, dass du besser schützt, dass du nicht mehr so unvoreingenommen normal im Straßenverkehr teilnimmst mit solchen besonderen Werten?
Naja, sagen wir mal so. Warum? Ja. Kam ja dann auf, warum kein hier, wie heißen die Geräte, die Tracking?
GPS-Tracker.
Ja, GPS-Tracker und so weiter, hatte man sich ja auch vorher schon mit auseinandergesetzt. Aber damals eben gesagt, ey, für alle Autos ein GPS-Tracker und dann wissen wir auch, was.
Wenn die in Container kommen, ist weg.
Leute häufig schmeißen eine Aludecke drüber oder so gibt es eben auch. Aber da habe ich mich natürlich ein Stück weit neu positioniert und der SSK
ist unklaubar jetzt, ja.
würde ich jetzt mal so sagen. Man ist natürlich sehr viel vorsichtiger, überhaupt keine Frage, macht auch diese Dinge, aber ansonsten versucht man natürlich auch irgendwo wieder in den Alltag auf Deutsch zu kommen und dennoch auch die Fahrzeuge weiter auf der Straße zu bewegen. Also das tue ich auch. Und jetzt kann ich sagen, jetzt ist der Fall auch abgeschlossen. Also für mich wollte auch eine Beendigung.
Krasse Geschichte, also wirklich unfassbar. Aber was vermutet man, wo so ein Wagen landet?
Ja gut, auch das ist alles Spekulation. Die Vermutung ist irgendwo, sag ich mal. Also ich glaube nicht, dass es ein Teileträger ist. Ich glaube, er steht irgendwo in einer Garage, in einer Tiefgarage. Ich denke auch mal in einem ja, in einem Kulturkreis, wo man vielleicht als Nutzer dieses Autos nicht unbedingt bei der nächsten Polizei angeschwärzt wird. Ne? Das ist irgendwo ein Inner Circle, ich sag mal Osteuropa, mal, ne? Vielleicht auch China, keine Ahnung.
Aber es wird ja immer gefährlicher, weil überall sind Fotohandys. Überall wird was ins Netz gestellt, wenn man damit fährt. Also ich bilde mir immer ein, dass gerade so spezielle Autos, dass es eigentlich immer schwieriger wird, sowas auf der Straße zu bewegen.
Ja.
Weil jedes Foto kann dich verraten. Oder kann also einen gewissen Aufenthaltsort verraten.
Das ist richtig.
Also ja. Drückt dir, was wäre denn, wenn das Auto jetzt auftauchen würde?
Dann kann ich es dann vielleicht zurückkaufen. Für den zum etwas geringeren Preis.
Ich drücke dir die Daumen.
Wollen wir mal hoffen.
Also,
sehr schön.
Thomas, in Zukunft hoffe ich, wir durchtrennen das jetzt mit dem Diebstahl und in Zukunft verbindet man dich mit deinem fantastischen SSK.
Ja.
Gibt's noch
oder einen, mit einem anderen Klassikstern.
Gibt es noch einen Traum, den du noch haben möchtest? Also ich habe ja die Autos stehen sehen unten in der Ausstellung, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also zum Beispiel diesen kleinen SLK, den als Rennversion von dem es wie viel gab?
Vier Stück. Ja. SLK 55 Tracksport.
Unfassbar, ja, das haben wir nie gehört. Fährst du
die? Nur besondere Fahrer drauf gewesen. Ne? Die ganze AMG Driving Academy, ne? Die Bernd Schneiders, die guten Jungs.
Ne? Ich könnte mich von vielen Autos könnte ich mich gar nicht trennen bei dir.
Nee, das ist auch immer meins. Das ist,
ist das, aber wie du sagtest, irgendwie ist alles zu verkaufen, oder?
Außer Frauen und Kinder.
Gibt es da irgendeinen Traum, den du unbedingt noch haben musst? Ja, du sagst, du hast auch Ferraris gehabt und so. Oder gibt es da irgendwie ein Sammlerauto, was du...
Ja, also ich sag mal, das ist das so. Wir sind Jungs, wir bleiben Jungs. Und das ist ja das Schöne. Jeden Tag gibt es eine neue Faszination. Ne? Und über manche haben wir noch gar nicht nachgedacht. Und wenn sie morgen vor uns stehen, dann sind wir wieder angefixt. Ne? Und ich sag mal, so dieses das Kind im Manne wollen wir uns erhalten. Und solange das so ist, wird es immer wieder neue Träume geben.
Wenn du jetzt zum Neuwagenhändler gehen solltest und dir einen zukünftigen Klassiker kaufen solltest, welcher wäre das?
Ja, für dich? Das ist angeschoben. GT Black Series.
Okay. Thomas, es gibt noch mal eine letzte Frage. Die letzten 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du es?
Gute Frage. Ich würde mal sagen SSK.
Und auf welcher Strecke?
Auf Nürburgring.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, in deinem Outlaw SL, dann weißt du, wie es wohl steht.
Ja, das würde ich auch mal.
SSK auf Nürburgring.
Ja, ja, ja.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Herzlich gerne, ich danke dir.
Was für eine Geschichte, oder? Also ich hoffe, dass der SL nochmal wieder im Ganzen auftaucht und man kann sich gar nicht vorstellen, dass so ein Auto für immer verschollen bleiben soll. Und dann noch der SSK. Mehr kann man als Mercedes-Sammler vielleicht gar nicht zusammenbekommen. Das war Thomas Rosier und in den Shownotes findet ihr den Link zu seinem Klassiker-Autohaus in Oldenburg und ein Besuch auch mit Umweg lohnt sich immer. Versprochen. Das war die alte Schule für heute. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute und passt auf eure Autos auf.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.